SWR Aktuell Wirtschaft mit Eva Lambi-Schmidt.
In der Metall- und Elektroindustrie zeichnen sich harte Tarifverhandlungen ab. Die Corona-Pandemie hat die erfolgsverwöhnte Branche hart getroffen. Viele Unternehmen klagen über sinkende Aufträge und weniger Gewinne. Dazu kommen die Probleme in der Autoindustrie, die vor allem kleinere Zulieferer in ihrer Existenz bedroht. Eine Entwicklung, auf die auch die IG Metall reagieren muss. Heute hat die Gewerkschaft in Leinfelden-Echterdingen erste Weichen für die anstehende Tarifrunde gestellt. Christoph Geismann aus der SWR Wirtschaftsredaktion berichtet.
Auch in dieser Metalltarifrunde geht es ums Geld. Doch diesmal stellt die IG Metall keine reine Lohnforderung auf. Sie will mit den Arbeitgebern ein Finanzvolumen vereinbaren, über dessen Verwendung dann im Einzelfall entschieden wird. Der Geldtopf, der nach Vorstellung der Gewerkschaft am Ende der Tarifverhandlungen zur Verfügung steht, soll je nach Bedarf für die Erhöhung von Einkommen oder die Sicherung von Arbeitsplätzen verwendet werden. Roman Zitzelsberger, IG Metall-Chef in Baden-Württemberg.
Und insofern ist es kein Entgeltvolumen, sondern ein beziffertes Volumen, das dazu dienen soll, Beschäftigung abzusichern und oder Einkommen zu stabilisieren, abzusichern, dafür zu sorgen, dass es nicht weiter einbricht.
Das Verhandlungsziel der IG Metall ist der unterschiedlichen Lage der Metall- und Elektroindustrie geschuldet. Die Gewerkschaft muss sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. In weiten Teilen der Branche brummt es. Dort erwarten die Beschäftigten ein Lohnplus. Dagegen sieht es in anderen Teilen nicht gut aus. Dort haben die Mitarbeiter Angst um ihre Jobs und erwarten von der Gewerkschaft vor allem eine Regelung zur Beschäftigungssicherung. Geht es nach den Arbeitgebern, hat die IG Metall nichts von alledem zu erwarten. Eine Nullrunde soll es nach Vorstellung der Unternehmer werden. Per Michael Dick, der Hauptgeschäftsführer des baden-württembergischen Arbeitgeberverbandes Südwestmetall.
Fest steht, die Arbeitgeber brauchen über weite Bereiche Kostenentlastungen und nicht Kostenbelastungen.
Die IG Metall schreckt das nicht. Sie will noch mehr, nämlich eine 4-Tage-Woche mit Teillohnausgleich. Das soll Betrieben und deren Beschäftigten helfen, die zu wenig zu tun haben. Arbeitsvolumen reduzieren, aber so die Gewerkschaft keinesfalls in gleichem Umfang auch den Lohn. Für die Unternehmer ein weiteres Reizthema. Nochmals Pierre-Michael Dick.
Eine 4-Tage-Woche mit Teilentgeltausgleich verteuert die Arbeitskosten wieder. In diesen Zeiten ein nicht denkbarer Vorgang. Wir können die Arbeit nicht verteuern, wir können die Lohnstückkosten nicht verteuern. Wir müssen insgesamt auch Gewinne machen können, um die Transformation zu meistern.
Und so werfen die Arbeitgeber der IG Metall vor, sie lasse die Einsicht in die schwierige Lage der Metall- und Elektroindustrie vermissen. Nach einer aktuellen Umfrage plane knapp die Hälfte der Firmen der Branche Personalabbau. Forderungen nach mehr Geld seien deshalb aus der Zeit gefallen. Eine Reaktion, die IG Metall erwartet hat. Der Forderung nach einer Nullrunde erteilt der baden-württembergische IG Metall-Chef deshalb eine Absage.
Die IG Metall geht auch unter solchen Rahmenbedingungen sehr selbstbewusst in die Debatte rein.
Christoph Geismeier, SWR Wirtschaftsredaktion.
Deutschland setzt auf erneuerbare Energien und der Ausbau muss bezahlt werden. Deshalb gibt es in Deutschland die Erneuerbare Energienumlage, abgekürzt EEG-Umlage. Die zahlt jeder Bürger mit seiner Stromrechnung und sie wird jedes Jahr neu festgelegt und am 15. Oktober, also heute, verkündet. Damit der Strompreis nicht zu teuer wird, hat die Bundesregierung entschieden, die Umlage bei 6,5 Cent pro Kilowattstunde zu deckeln. Das kostet den Bund Milliarden. Dominik Bartoschek aus der SWR-Umweltredaktion. Wie teuer wäre es denn gewesen, wenn die Bundesregierung die Umlage nicht gedeckelt hätte?
Das hätten wir schon ziemlich deutlich im Portemonnaie gemerkt. Die Netzbetreiber haben ja errechnet, dass die tatsächliche Umlage, die wir zahlen müssten, wenn es die Deckelung nicht gäbe, bei rund 9,7 Cent pro Kilowattstunde Strom liegt. Das sind also knapp 3 Cent mehr als in diesem Jahr. Und es hätte für einen Beispielhaushalt, 3 Personen, Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden im Jahr bedeutet, Mehrkosten von immerhin rund 120 Euro. Jetzt macht allerdings die EEG-Umlage nur ein knappes Viertel der Stromkosten aus. Welcher Betrag also wirklich auf der Stromrechnung steht, hängt dann immer auch davon ab, wie sich die restlichen 3 Viertel entwickeln. Da ist also schon Spekulation dabei, was die genaue Höhe angeht. Aber dass der Strom für uns teurer geworden wäre, ich glaube, daran gibt es wirklich keinen Zweifel.
Für die Verbraucher wird der Strom durch die Deckelung jetzt sogar günstiger als vorher. Wie viel sparen wir da unterm Strich?
Das ist nicht wirklich viel. Nehmen wir wieder diese Beispielfamilie mit ihrem Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden im Jahr. Die wird 2021 12 Euro weniger EEG-Umlage zahlen müssen als in diesem Jahr. Daran sieht man schon, diese Deckelung bringt jetzt keine Riesenentlastung. Aber sie verhindert zumindest, dass wir Verbraucher deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen für die Stromrechnung. Jetzt darf man dabei eines allerdings auch nicht vergessen. Der Preis für diese Deckelung ist ziemlich hoch. Der Bund überweist den Stromnetzbetreibern zum Ausgleich knapp 11 Milliarden Euro. Und die zahlen wir letztlich ja auch, denn es handelt sich dabei um Steuergeld.
Dominik Bartoschek aus der SWR-Umweltredaktion zu der EEG-Umlage. Der baden-württembergische Autozulieferer Elring Klinger und der Flugzeugbauer Airbus wollen künftig gemeinsam Brennstoffzellen für die Luftfahrt entwickeln. Dazu solle noch in diesem Jahr ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden. Brennstoffzellen gelten als wichtige Energiequelle der Zukunft. Geht es nach Airbus, soll schon 2035 das erste wasserstoffbetriebene Flugzeug in die Luft gehen, das weitgehend emissionsfrei wäre. Eine Revolution der Luftfahrt, die Deutschlands führende Rolle in der Industrie sichern könnte. Klaus-Rainer Jackisch aus dem ARD-Börsenstudio in Frankfurt berichtet.
Es hört sich an wie eine schwer erreichbare Revolution in der Luftfahrt. Doch ganz unrealistisch ist die Idee nicht. Der Airbus-Konzern will bis zum Jahr 2035 das erste nur mit Wasserstoff betriebene Flugzeug bauen. Das wäre dann nicht ganz, aber weitgehend emissionsfrei. Und weil man es ernst meint, soll jetzt ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Zulieferer Elring Klinger gegründet werden. Es soll die notwendige Brennstoffzelle entwickeln und herstellen. Die Idee ist keineswegs abwegig. Schon vor einiger Zeit stellte Airbus verschiedene Studien vor, wie der Flieger aussehen könnte. Mit der Idee will man die Dekarbonisierung vorantreiben, die sich die EU-Kommission und vor allem die beiden Airbus-Haupteigentümer Deutschland und Frankreich auf die Fahnen geschrieben haben. Wasserstoff gilt als wichtiger Baustein für eine klimafreundliche Energieversorgung, da bei der Nutzung keine Treibhausgase entstehen. Allerdings muss zur Herstellung zunächst mit großem Energieaufwand Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten werden. Klimaschonend ist dies nur, wenn dazu wiederum Strom aus erneuerbaren Energien genutzt wird, also zum Beispiel aus Sonne oder Wind. Airbus rechnet mit Investitionen im zweistelligen Milliardenbereich und hofft auf großzügige Unterstützung der beteiligten Länder. Elring Klinger ist ein deutscher Konzern mit Sitz im baden-württembergischen Dettingen an der Ems, das fast 40 Tochterunternehmen hat, die vorwiegend als Zulieferer für die Automobilindustrie tätig sind. Doch weil es der Branche auch schlecht geht, versucht sich die Konzernmutter jetzt in neuen Technologien, auch im Bereich der Luftfahrt. Auch der deutsche Triebwerkshersteller MTU, Mitglied im DAX, sieht Wasserstoff schon heute als Alternative für den Flugzeugantrieb. Er könne auch sofort eingesetzt werden, so MTU-Technikvorstand Lars Wagner vor wenigen Tagen. Umgewandelt in einen Kraftstoff könnte Wasserstoff schon heute in bestehenden Flugzeugen Triebwerke zum Laufen bringen. Sollten die ehrgeizigen Pläne gelingen, könnte sich Deutschland in diesem Bereich einen neuen Spitzenplatz ergattern und damit Industrien zukunftssicher machen. Diese Erkenntnisse könnten dann auch der wichtigen Autobranche zugutekommen, um weiter als Schlüsselindustrie zu fungieren. Klaus-René Jackisch, AD Börsenstudio Frankfurt.
An der Börse heute ein Absturz, der sich im Laufe des Nachmittags wieder abgeschwächt hat. Der DAX verliert 2,5% und beendet den Handelstag mit 12.704 Punkten. Richtige Gewinner gab es heute nur im MDAX der zweiten Börsenliga. Volker Hirt berichtet aus dem ARD-Börsenstudio in Frankfurt.
Es sind Unternehmen, die selbst oder gerade bei einem neuen Lockdown profitieren würden. HelloFresh, der Zutatenlieferant fürs Kochen zu Hause statt Restaurantbesuch, und Shop-Apotheke, Medikamentenlieferant nach Online-Bestellung. Im DAX dagegen gibt es nicht eine Aktie, die zulegen konnte. Alle 30 Titel stehen im Minus. Die Bayer-Aktie mit einem Abschlag von über 0,5% steht noch am besten da. Mit am schlimmsten erwischte es die Autowerte. Daimler, BMW und Volkswagen büßen je rund 3% an Wert ein. Das ist auch die Folge des Brexit. Der wird wohl hart ausfallen. Mit Zollaufschlag sind Autos für die Insel also kein Exportschlager. Im Gegenteil. Insgesamt hat sich heute das Börsengeschehen mal nicht von der Gesamtlage abgekoppelt. Selbst ein neuer Lockdown wird offenbar nicht mehr ganz ausgeschlossen. Die Aktienhändler ergreifen die Flucht. Dass dieser Pessimismus allerdings von langer Dauer sein wird, glauben die wenigsten. Volker Hirt, ARD Börse Frankfurt.